Ja, das ist wirklich ein Segen, den wir erleben dürfen, dass wir dieses Jahr auch wieder hier in Tuningen sein können, dass wir es dieses Jahr so komfortabel haben, hier in dieser Halle sind und vor allen Dingen aber auch dankbar dafür sein, wisst ihr, dass Gott derselbe ist, dass Gott heute durch sein Wort reden will. Und ich bin dankbar, dass er das schon getan hat, auch durch die Morgenandacht, dass wir von diesem Frieden hören durften, der durch nichts anderes in dieser Welt zu ersetzen ist. Und so wünsche ich auch, dass Gott uns jetzt in der ersten Stunde durch sein Wort etwas sagt und dass Gott uns sein Wort einfach aufschließt. Es ist in diesen Tagen immer wieder ja auch schon angeklungen, dass das Thema vielleicht für einen und den anderen ja etwas schwierig ist, vielleicht nicht so greifbar ist. Aber wisst ihr, es ist Gottes Wort. Und deswegen dürfen wir auch glauben, dass Gott uns dieses Wort zugänglich macht, es uns aufschließt. Und das wünsche ich auch jetzt. Danke euch für die Gebete und ihr dürft im Stillen auch gerne weiterbeten. Lasst uns ganz zu Beginn einen Bibelabschnitt lesen aus dem Johannesevangelium Kapitel 17 und hier die Verse 12 bis 15. Johannesevangelium 17 von Vers 12. Und ich möchte euch dazu ermutigen, dieses Wort einmal ganz bewusst mitzulesen, dass ihr stille werdet und euch wirklich auf die einzelnen Worte hier konzentrieren würdet. Es ist Jesus, der sie spricht. Dieweil ich bei ihnen war in der Welt, erhielt ich sie in deinem Namen. Die du mir gegeben hast, die habe ich bewahrt. Und ist keiner von ihnen verloren, als das verlorene Kind, das die Schrift erfüllt würde. Nun aber komme ich zu dir und rede solches in der Welt, auf dass sie in ihnen haben meine Freude vollkommen. Ich habe ihnen gegeben dein Wort, und die Welt hasste sie, denn sie sind nicht von der Welt, wie denn auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie von der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Übel. Das ist ein bemerkenswertes Kapitel, das wir in der Bibel haben, und das ist ein ganz bemerkenswerter Abschnitt. Wisst ihr, Johannes gibt uns hier einen Einblick in das Herz Jesu. Er zeigt uns hier durch das Gebet Jesu, das er aufgeschrieben hat, was für Jesus wichtig war, als er daran dachte, zurück zum Vater zu gehen. Und ich möchte, dass ihr dieses Wort einfach so im Hinterkopf behaltet, für diese Stunde, für diese Tage. Dass dieser Wunsch Jesu, den er im Gebet dem Vater gegenüber äußert, dass der auch uns begleiten würde. Unser Thema lautet Jesus und der Heilige Geist und wozu der Geist gegeben ist. Ich habe das Thema in drei Hauptpunkte oder drei Hauptgedanken unterteilt. Der erste wird sein, Jesus und der Heilige Geist. Der zweite Hauptgedanke, Jesus verheißt den Heiligen Geist. Und dann der dritte und letzte Hauptgedanke, Jesus bittet den Vater um die Sendung des Heiligen Geistes. Unser erster Hauptgedanke, Jesus und der Heilige Geist. Ich möchte mit einer Frage beginnen. Ich hoffe, ihr könnt mir antworten. Brauchte Jesus den Heiligen Geist? Äußert einfach mal eure Gedanken. Ja, weil er Mensch war. Sehr gut. Ja. Der Heilige Geist war Teil von ihm, im Sinne der Gottheit. Ja, habe ich richtig verstanden? Ja? Ja, danke schön. Ja. Sehr gut, danke schön. Danke euch für eure Antworten. Wisst ihr, wir müssen wirklich diese zwei Seiten Jesu vor Augen haben. Obwohl Jesus Gottes Sohn ist, war er doch während seiner Zeit auf der Erde Mensch gewesen. Wir haben viele Bibelstellen, die das bezeugen. Wir wissen, wie Paulus das an die Philipper schreibt, dass Jesus dort die Stelle, wo es heißt, dass er gehorsam ward bis zum Tode am Kreuz, heißt, er ist uns Menschen gleich geworden. Er erniedrigte sich selbst. Er ist einer von uns geworden. Wir lesen im Hebräerbrief, dass Jesus in den Schwachheiten versucht wurde wie wir, dass er Versuchungen erlitten hat. Hebräer 4, Vers 15. Hebräer 2, Vers 18 und die erste Bibelstelle war dort Philipper 2, Vers 7 und 8. Und ich denke, uns allen ist klar, dass Jesus den Heiligen Geist nicht in der Form einer Weihe oder einer Reinigung bedurfte. Jesus war im Vater, der Vater war in ihm, Gott ist Geist. Der Heilige Geist ist ein Teil dieser Dreieinigkeit. Jesus war ohne Sünde, aber wenn wir die menschliche Seite des Herrn Jesu betrachten, dann erkennen wir, dass der Heilige Geist für sein öffentliches Wirken wirklich von hoher Bedeutung war. Und Benny ist der Name, richtig? Ja, danke schön. Benny sagte das ja bereits, dass er durch den Geist gewirkt hat und wir werden gleich noch darauf eingehen. Und wisst ihr, der Prophet Jeremia, der hat das eigentlich schon vorhergesagt. Im Jesaja. Ich lese gerade in Jeremia, aber das ist Jesaja 42. Da heißt es gleich im ersten Vers, siehe, das ist mein Knecht, ich erhalte ihn und mein Auserwählter, an welchem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe ihm meinen Geist gegeben, er wird das Recht unter die Heiden bringen. Wir wissen, dass dieser Heilige Geist damals in der Gestalt der Taube auf Jesus herabkam. Wann ist das geschehen? Ja. Genau, danke schön. So, als Jesus zu Johannes rausgegangen ist, um sich taufen zu lassen, musste Jesus getauft werden? Auch so eine Frage, nicht wahr? Danke schön. Johannes sagt doch zu Jesus, er wehrte ab, er wollte ihn nicht taufen, er sagt, ich muss von dir getauft werden. Und Jesus sagt ihm, lass es jetzt also sein, denn es gilt, Gottes Gerechtigkeit zu erfüllen. Und wisst ihr, hier haben wir schon ein schönes Bild für das, was Jesus später in den Abschiedsreden getan hat. Jesus erfüllt hier die Gerechtigkeit Gottes. Er lässt sich taufen und in Johannes 14, ich greife jetzt ein wenig vorweg, da heißt es, Jesus sprach, Johannes 14, 23, Jesus antwortete und sprach zu ihm, wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. So, am Jordan erfüllt Jesus die Gerechtigkeit Gottes. Er ist gehorsam dem Willen Gottes. Das ist für uns auch schon, oder Jesus zeigt hier, dass er gewillt ist, den ganzen Willen Gottes zu erfüllen. Bis zum Tod am Kreuz. Und weil er das Gebot Gottes erfüllt, bekennt Gott sich zu ihm, er verherrlicht sich. Das heißt, der Himmel wird aufgerissen und der Heilige Geist in der Gestalt der Taube kommt auf Jesus herab. Und dann lesen wir in Lukas 4, Vers 1, könnt euch diese Bibelstellen notieren, ich werde sie uns lesen. Jesus aber, voll Heiligen Geistes, kam wieder von dem Jordan und ward von dem Geist in die Wüste geführt. So, Jesus erlebt die Taufe, der Heilige Geist kommt auf Jesus herab, der Vater bekennt sich zu ihm. Und für all diejenigen, die das wahrgenommen haben, die dort waren, die das erlebt haben, für die wurde jetzt ganz klar, der Heilige Geist, der beim Vater war, der ist jetzt auch bei Jesus. Und dann lesen wir in dem Wort, dass Jesus durch die Kraft des Heiligen Geistes gewirkt hat. Ich möchte euch einige Beweise dafür in der Bibel nennen. Lukas 4, vielleicht ist noch manche an diesem Kapitel, Vers 14. Da steht, und Jesus kam wieder in des Geistes Kraft nach Galiläa. Und das Gerücht erscholl von ihm durch alle umliegenden Orte. Wenn wir Vers 13 lesen, da bezieht sich dieser Vers auf das Ende der Versuchungen Jesu durch den Teufel in der Wüste. Und jetzt ist etwas ganz Interessantes, das ist mir vorher nie aufgefallen. Was glaubt ihr, wie viel Zeit zwischen Vers 13 und Vers 14 etwa liegt? Ist das etwas, was unmittelbar aufeinanderfolgend passierte? Ich meine, es ist ein bisschen dumm, wenn ich die Frage so stelle, dann ist es klar, dass es nicht so gewesen sein wird, ja, oder dass es nicht so war. Aber das ist mir wirklich ganz neu geworden. Zwischen diesen beiden Versen liegt etwa ein Jahr. Und das hat mich beeindruckt. Dieses eine Jahr, das hat Johannes uns aufgeschrieben. Johannes 2, Johannes 3, Johannes 4. Das, was Johannes uns schildert, das ist in dieser Zwischenzeit passiert. Und jetzt kommt dieser Vers 14. Und Jesus kam wieder in des Geistes Kraft nach Galiläa. Jesus als Mensch, er brauchte diese Kraft des Heiligen Geistes. Es war des Geistes Kraft, durch die er die Wunder gewirkt hat, auf der Hochzeit in Kana. Dann war Jesus vorher schon einmal wieder nach Judäa, nach Galiläa gegangen. Die Reise für ihn, die war beschwerlich gewesen. Er kam in Nazareth zu den Seinen, die haben ihn abgewiesen. Jesus geht dann wieder nach Jerusalem. Von Jerusalem wieder zurück nach Galiläa, hat dort am Jakobsbrunnen diesen Zwischenstopp in Samarien. So, Jesus brauchte die Kraft des Heiligen Geistes. Dann hatte uns Benny vorhin gesagt, dass er die Teufel austrieb durch den Heiligen Geist. Matthäus 12, Vers 28 ist diese Bibelstelle, wo Jesus davon spricht. Matthäus 12, 28, Jesus treibt den Teufel aus durch den Geist Gottes. Und jetzt, als Jesus zum Ende seiner Wirkungszeit kommt auf dieser Erde, dann haben wir in Johannes die Abschiedsreden Jesu wiedergegeben. Und in diesen Kapiteln, angefangen bei Johannes 14, Johannes 15, Johannes 16, zeigt Jesus, was ihm wichtig war, den Jüngern noch mitzugeben. Seht mal, die Jünger, und jetzt komme ich zu unserem zweiten Hauptgedanken, Jesus verheißt den Heiligen Geist. Die Jünger, sie erlebten Jesu Wirken ja. Und in dem Sinne erlebten sie auch die Wirkung des Heiligen Geistes. Sie waren mit dabei gewesen, als Jesus die Wunder wirkte. Sie waren mit dabei gewesen, als die 5000 gespeist wurden mit 2 Broten, mit 5 Fischen. Sie waren mit dabei gewesen, wir haben das heute Morgen gehört, als Jesus den Sturm stillte. Sie waren mit dabei gewesen, als Petrus auf dem Wasser geht. Wisst ihr, sie haben das Wirken des Heiligen Geistes miterlebt. Das war ihnen vor Augen gewesen. Sie haben erkannt, dass Jesus ihre Gedanken lesen konnte. Da gab es eine Situation, wo sie vergessen haben, Brot zu kaufen. Und Jesus warnte sie vor dem Sauerteig der Pharisäer und sie fangen jetzt an zu grübeln. Ja, weil wir vergessen haben, das Brot zu kaufen, spricht Jesus jetzt diese Warnung aus. Und Jesus merkt, was für Gedanken sie beschäftigen. Und er macht es ihnen klar, worum es ihnen eigentlich ging. So, Jesus kannte die Gedanken der Jünger, das haben sie erlebt. Sie haben es erlebt, wie sie mit ihren Fragen zu Jesus gekommen sind und Jesus sie beantwortet hat. Da waren Gleichnisse gewesen, die sie nicht verstanden. Da kam Petrus einmal zu Jesus und sagte, wir haben alles verlassen. Was bekommen wir dafür? So, den Jüngern war das so bewusst gewesen, dieses Wirken des Heiligen Geistes. Tagtäglich lebten sie ja in dieser Gemeinschaft. Sie genossen sie, sie fühlten sich sicher mit Jesus. Dort, wo sie mit ihm aufgetreten sind, da wussten sie, dass sie keine Situation erleben werden, aus der sie nicht rauskommen. Jesus hatte immer einen Rat für sie gehabt. Er konnte ihnen immer weiterhelfen. Und versucht euch einfach mal so in diese Situation der Jünger hineinzuversetzen. Robert hat das gestern sehr schön auf den Punkt gebracht. Ja? Wir können uns einfach mal vorstellen, wie würden wir heute in dieser Situation leben? Wir hätten Jesu mächtiges Wirken erlebt. So, die Gemeinschaft mit ihm. Und jetzt kommt eine Zeit, wo Jesus sein Ende auf der Erde ankündigt. Was ist jetzt in den Jüngern vorgegangen? Jesus fängt an, von seinem Leiden zu reden, von seinem Sterben, von der Auferstehung. Er spricht vom Heimgang zum Vater, von Wohnungen, die er bereitet hat. Und wisst ihr, wir haben den Eindruck, die Jünger verstehen das einfach nicht. Die begreifen nicht, was Jesus zu ihnen sagt. Könnt euch hier aufschreiben, Johannes 13, 36, 37, ich werde das jetzt nicht lesen. Aber dort erkennen wir, dass den Jüngern das nicht klar ist. Und Petrus sagt dort an der Stelle, ja, er wäre sogar bereit für Jesus zu sterben. Er wusste nicht, was Jesu Auftrag war. Wie mögen die Jünger sich gefühlt haben? Was bedeutete das eigentlich für sie, wenn Jesus sie jetzt verlassen würde? Was werden sie sich gedacht haben? Wie stehen wir jetzt vor den Menschen da? Ich meine, sie haben doch Situationen erlebt, wo sie nicht mehr weiter wussten, wo sie Menschen auch nicht mehr weiterhelfen konnten. Und jetzt sagt Jesus, er geht zum Vater. Und ich glaube, die Jünger hat durchaus diese Frage beschäftigt, was passiert jetzt aus uns, wenn Jesus nicht mehr da ist? Ihre Unzulänglichkeiten, die werden ihnen vor Augen gestanden haben. Die werden sich gefragt haben, was jetzt? Wie geht das weiter? Das Reich, das er aufgebaut hat oder das er aufbauen sollte, wann kommt es? Und für die Jünger passt da nichts mehr zusammen. Aber wisst ihr, dann kommt in diesen Abschiedsreden Jesu ein entscheidender Satz. Und den möchte ich euch lesen, Johannes 14, Vers 18. Da sagt Jesus, ich will euch nicht als Waisen zurücklassen, ich komme zu euch. Und das ist ein Wort, das uns heute noch ganz genauso gilt. Ich will euch nicht als Waisen zurücklassen, ich komme zu euch. Und jetzt fängt Jesus an, den Heiligen Geist zu verheißen. Er fängt an, über den Heiligen Geist zu reden. Er stellt seine Person vor. Und wir wollen jetzt einige Gedanken oder einige Bibelverse betrachten, werde sie nur kurz anreißen, wir werden in diesen Tagen noch häufiger darauf eingehen, in denen Jesus den Heiligen Geist zeigt und den Jüngern versucht, die Bedeutung dieses Heiligen Geistes klarzumachen, warum sie ihn brauchten. Und haltet euch vor Augen, wirklich so dieses Empfinden, das die Jünger gehabt haben werden, wenn sie an den Abschied Jesu gedacht haben. Die erste Bibelstelle, wo Jesus den Heiligen Geist verkündet, ist dort in Johannes 14, Vers 16. Wir haben diese Bibelstelle gestern gehört. Und ich will den Vater bitten, und er soll euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch bleibe, ewiglich. So, Jesus will den Vater bitten. Jesus selbst wird die Jünger verlassen. Und was glaubt ihr, wird es Jesus leicht gefallen sein? War das für Jesus einfach gewesen? Warum nicht? Ja, weil er sie verlassen würde. Dann schließt sich der Kreis wieder. Ne? Ja, aber wisst ihr, Jesus liebte die Jünger. Er hatte Johannes von Herzen lieb. Er hatte Petrus von Herzen lieb. Und Jesus wusste, was den Jüngern bevorsteht. Und ich glaube, es ist Jesus nicht leicht gefallen, die Jünger zurückzulassen. Aber er kannte den Vater, er kannte den Heiligen Geist und er wusste, dass sie dadurch einfach auch in der Welt bestehen werden können. Und er sagte ja, auch darauf werden wir noch kommen, dass es für sie gut ist, dass er hingeht. Jesus liebte sie und deswegen übernimmt Jesus auch selbst Sorge für sie. Er sagt, ich will den Vater bitten. Bin dankbar, Robert ist gestern darauf eingegangen, auf den Tröster, so. Ich möchte euch auf eine andere Sache in diesem Bibelvers hinweisen. Dieses Wort bitten, das hier steht in Johannes 16, das entspricht diesem griechischen Wort erotao. Und dieses Bitten ist die Bitte eines Menschen, der auf gleicher Ebene zu dem Gebenden steht. Wenn ich zu meinem Vorgesetzten im Berufsleben gehe und eine Bitte an ihn äußere, dann weiß ich nicht, ob ich diese Bitte bekommen werde. Die Wahrscheinlichkeit ist da, aber die Entscheidung liegt letztendlich bei dem Gebenden. Aber Jesus begegnet Gott hier, ich hoffe, ihr versteht das, ja, so auf einer Ebene. Er bittet den Vater, sende den Heiligen Geist, denn ich komme zurück zu dir. So, Jesus hat keine Unsicherheit diesbezüglich, wird der Vater die Bitte erhören, wird er den Heiligen Geist geben oder nicht, sondern Jesus bittet den Vater, sende den Heiligen Geist. Er bittet in Gewissheit, dass Gott den Heiligen Geist senden wird. Eine andere Bibelübersetzung, die sagt, ich werde den Vater ersuchen, werde den Vater aufsuchen und werde ihn bitten, dass er euch einen anderen Fürsprecher, einen Zusprecher geben würde. Robert ist gestern darauf eingegangen. So, und dann sagt Jesus in diesem Vers, er soll ewig bei euch bleiben. Jesus verkündet oder verheißt den Heiligen Geist. Die nächste Bibelstelle schließt sich gleich an, Johannes 14, Vers 17. Wozu ist der Geist gegeben? Jesus spricht hier von dem Geist der Wahrheit. Jesus erzählt ihnen jetzt mehr von dem Heiligen Geist, versucht ihnen zu zeigen, wer dieser Geist ist. Und er sagt ihnen hier, die Welt kann ihn nicht empfangen, denn sie kennt ihn nicht und sieht ihn nicht. Und dann heißt es aber, ihr kennt ihn. So, warum sagt Jesus den Jüngern, dass sie ihn kennen? Er war ja bisher bei ihnen gewesen. In Jesus haben sie den Vater gesehen. In Jesus haben sie aber auch den Heiligen Geist gesehen. Und wie ich das schon sagte, sie haben das Wirken des Heiligen Geistes gesehen. Jesus war bisher bei ihnen gewesen. Und deshalb sagt Jesus, ihr kennt ihn und er bleibt bei euch. Auf den Geist der Wahrheit werde ich etwas später noch eingehen, was Jesus auch damit sagen wollte. Die nächste Bibelstelle oder die nächste Verheißung, Johannes 14, Vers 26. Aber der Tröster, der Heilige Geist, welchen mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren. Die Frage, wer die Jünger jetzt weiterhin lehren wird, wer sie unterweisen wird, wer ihnen die Augen für das Evangelium öffnen wird. Ich glaube, das ist eine Frage, die die Jünger mit am drängendsten beschäftigt hat. Selbst in diesem Kapitel lesen wir ja davon, dass sie immer noch nicht verstanden haben. Johannes 14 von Anfang an, Jesus sagt, ihr kennt den Vater. Philippus sagt, woher kennen wir den Vater? Zeige ihn uns. Und Jesus gibt ihm die Antwort darauf. So, ich denke, diese Frage war bei den Jüngern ganz drängend gewesen. Wer wird uns jetzt lehren, wenn nicht Jesus, wenn er nicht mehr da ist? Wie werden wir dieses Wort, das Jesus gebracht hat, das Evangelium, das er gebracht hat, wie werden wir es verstehen? Und ich weiß nicht, vielleicht geht es auch manchmal uns so, ja, dass wir vor einem Bibelwort sind und es lesen und es scheint uns, wir verstehen es nicht richtig. Aber wisst ihr, der Heilige Geist ist es, der uns dieses Wort auftut. Der Heilige Geist ist es, der uns lehren kann und der es uns auch lehren will. Wie oft haben die Jünger den Predigten Jesu zugehört? Diese Gleichnisse Jesu, wie bildhaft waren sie für sie, wodurch sie verstanden haben. Und wenn es nicht so war, dann sind sie zu Jesus gegangen und haben ihn gefragt. Und jetzt, wenn Jesus nicht mehr da ist, wer übernimmt diesen Part? Es ist der Heilige Geist, sagt Jesus. Er wird euch lehren und an all das erinnern, was ich euch gesagt habe. Das ist die Verheißung, die Jesus macht. Dann gehen wir in das nächste Kapitel, Johannes 15. Und hier gebraucht Jesus wieder so ein Gleichnis, ein Bild vom Weinstock und den Reben. Sagt von sich selbst, er, Jesus, ist der Weinstock, der Vater ist der Weingärtner. Und die Jünger, das sind die Reben an dem Weinstock. Und jetzt bringt Jesus eine andere Seite des Heiligen Geistes. Zeigt einen Teil seines Wirkens. Gebraucht ihr ein Bild aus dem Alltag, das die Jünger verstanden haben? Und lasst uns kurz bei diesem Bild bleiben. Er spricht von den Reben an den Weinstock und er spricht da von zwei Arten Reben. An den einen sind Früchte ausgebildet und die anderen, die bringen keine Frucht. Und das ist ein Bild auf das Leben der Menschen. Ein Bild auch auf unser Leben. Und es gibt diese zwei Gruppen, die einen, sie bringen Frucht und die andere bringen keine Frucht. Und jetzt sagt er, dass die, die Frucht bringen, die will er, der Vater, reinigen, dass sie mehr Frucht bringen können. Und auch hier erkennen wir, dass der Vater ein Werk tun wird. Er wird den Heiligen Geist senden und durch diesen Heiligen Geist vollzieht sich diese Reinigung. Wenn der Heilige Geist für Menschen aufgenommen wird, dass sie mehr Frucht bringen können. Die Jünger wussten, dass sie zu dem gegenwärtigen Zeitpunkt gar nicht in der Lage waren, die Früchte zu bringen, die Jesus oder die Taten zu wirken, die Jesus gewirkt hat. Und Jesus hat ja gesagt, ihr werdet größere Werke tun als die, die ich getan habe. Ich frage mich, wie haben die Jünger empfunden, als Jesus das sagte? Und jetzt sagt Jesus, die Rebe an mir, die schon Frucht bringt, die wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringen wird. Und er zeigt hier das Wirken des Heiligen Geistes. Sie sollten diese Werke nicht aus sich selbst heraus tun. Vers 5, Johannes 15 lesen wir, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und ich sage es jetzt mit meinen Worten, ohne den Heiligen Geist könnt ihr nichts tun. Ohne das Wirken des Vaters könnt ihr nichts tun. Ich tue die Werke des Vaters, sagte Jesus. Und in diesem Sinne sollten auch die Jünger dieses Werk fortführen. Deswegen heißt es, komme noch einmal Johannes 14, 23 zurück. Ich hoffe, dieses Hin- und Herspringen, dass ihr mir diesbezüglich folgen könnt. Jesus sagt hier, wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Und dadurch werden sie, die Jünger, und dadurch werden wir in der Lage sein, diese Werke zu tun. Johannes 15, Vers 26. Da spricht Jesus davon: Wenn aber der Tröster kommen wird, welchen ich euch senden werde vom Vater, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, der wird Zeugen von mir und ihr werdet auch Zeugen. Hier fällt zunächst eine Sache auf. In dem vorherigen Kapitel haben wir gelesen, dass Jesus den Vater bitten wird, den Geist zu senden. Und jetzt spricht Jesus davon, dass er den Tröster, welchen ich euch senden werde, er wird den Tröster senden. Ein Hinweis auf die Dreieinigkeit Gottes, dass dieses Werk gemeinsam geschieht. So, aber dieser verheißene Geist Gottes, er wird Zeugen von Jesus. Und dann fügt Jesus hinzu, und ihr werdet auch Zeugen. Lukas spricht davon, dass Jesus gekommen ist, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Und der Heilige Geist, der wird dieses Werk fortführen. Er wird suchen, das, was verloren ist, um Menschen zu einem Leben aus Gott zu führen. Es ist der Heilige Geist, der das tut. Und auch die Jünger werden von Christus Zeugen, durch diesen Heiligen Geist. Menschen werden durch das Wirken des Geistes ihre Sünde im Leben erkennen können. Erkennen, dass sie vor Gott nicht bestehen können. Johannes 16, Vers 7, eine weitere Verheißung. Aber ich sage euch die Wahrheit, es ist euch gut, dass ich hingehe. Denn so ich nicht hingehe, so kommt der Tröster nicht zu euch. So ich aber gehe, will ich ihn zu euch senden. Jesus sagt hier, dass der Heilige Geist zu den Jüngern kommen wird, weil er zum Vater geht. Und in dem Vers davor, in Vers 6, sagt Jesus: Weil ich solches zu euch geredet habe, ist euer Herz voll Trauerns geworden. So, ob dieser Ankündigung ist, waren die Jünger traurig, dass er zum Vater geht. Das war ihr Gemütszustand. So fühlten sie sich. Traurig. Und Jesus sagt ihnen jetzt: Es ist für euch gut, dass ich zum Vater gehe, weil dann der Heilige Geist zu euch kommt. So, warum ist es gut für sie? Es hilft uns an dieser Stelle, auch das, vielleicht in das Griechische zu gehen und das Wort heranzuziehen, das Jesus hier gebraucht hat. Und zwar ist es dieses griechische Wort symphero. Und das heißt so viel, dass etwas förderlich ist, dass etwas nützlich ist. Und Jesus sagt, es wird für euch nützlich sein, es wird euch selbst fördern, es wird euch in eurer Entwicklung fördern, ihr werdet zu anderen Menschen werden. Natürlich bleibt Petrus Petrus und Johannes Johannes, aber der Geist in euch, der wird euch zu einem geistlichen Wachstum verhelfen. Es ist gut für euch, es ist nützlich für euch, dass ich zum Vater gehe, weil es für euer geistliches Wachstum gut sein wird, wenn ihr mit dem Heiligen Geist erfüllt werdet. Das ist die Verheißung, die Jesus den Jüngern macht. Der nächste Vers, genau, einen Gedanken möchte ich hier hinzufügen. Wäre Jesus auf der Erde geblieben, nur um das zu verstehen, warum Jesus sagt, es ist gut für euch, dass ich hingehe. Wäre Jesus auf der Erde geblieben, was hätte das für die Jünger für eine Auswirkung gehabt? Wären sie nicht immer bei Jesus geblieben, Lukas? Ja, genau. So, ich glaube, die Jünger wären in etwa die gleichen geblieben, wie sie waren. Vielleicht hätte Gott ihnen manchen Auftrag gegeben, hätte sie wiederholt ausgesandt. Wir brauchen hier ja nicht spekulieren, aber allein die Vorstellung, ja, da ist der Meister, da ist der, der alles kann, der alles vermag. Und sie würden weiter in seinem Kreis bleiben. So, diese persönliche Entwicklung, dieses geistliche Wachstum, sie hätten es nicht in diesem Maße erfahren, glaube ich, als dass Jesus zum Vater gegangen ist und den Heiligen Geist gesandt hat. Und deswegen ist es gut für uns. Das ist diese Verheißung Jesu. Ich glaube, so wie Johannes am Jordan sagte, was, ich soll dich taufen? Ich habe es Not, von dir getauft zu werden. So würden die Jünger sagen, Herr, du bist hier und ich soll predigen. Du sollst predigen. Du sollst das Wunder tun. Du sollst die Kranken gesund machen. Im übertragenen Sinn. Deswegen, es ist gut, dass ich zum Vater gehe. So soll jeder Einzelne von euch mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Und ihr sollt das Werk weiterführen. Die Verheißung Jesu. Jetzt Johannes 16, die Verse 8 bis 11. Ein Wort, das vielleicht etwas schwieriger ist. Und wenn derselbe kommt, der Heilige Geist, wird er die Welt strafen um die Sünde und um die Gerechtigkeit und um das Gericht. Um die Sünde, dass sie nicht glauben an mich. Um die Gerechtigkeit aber, dass ich zum Vater gehe und ihr mich hinfort nicht sehet. Um das Gericht, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Lasst uns dieses Wort einmal im Zusammenhang betrachten. Jesus spricht hier, dass der Heilige Geist wirken wird, der Heilige Geist überführen wird. Und er nimmt dadurch den Jüngern doch ein Stück weit ihre Sorge. Die Jünger sind die, die sich zur Verfügung stellen. Sie sollen erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Aber die Verantwortung, sie erfüllen ihre Verantwortung darin, indem sie zu Jerusalem geblieben sind und sich mit dem Heiligen Geist haben erfüllen lassen. Aber der Geist ist es, der wirken soll. Der Geist ist es, der überführen wird, der Menschen die Augen öffnen wird. Nach der konkordanten Übersetzung, da heißt es so, dass der Heilige Geist wird die Welt überführen, betreffs der Sünde, betreffs der Gerechtigkeit und des Gerichts. Die Menge-Übersetzung sagt hier an dieser Stelle, der Heilige Geist wird den Menschen die Augen öffnen. So Jesus sagt nicht zu den Jüngern, ihr müsst das tun, ihr müsst überführen, ihr müsst die Augen öffnen. Nein, es ist der Heilige Geist, der das tut. Und deswegen mag Gott uns gnädig sein. Wisst ihr, wir können das nicht durch unsere Worte. Es ist der Heilige Geist. Sie der Sünde zu überführen, weil sie nicht an Jesus geglaubt haben. Wenn wir dann die Apostelgeschichte lesen, es ist so eingetreten, es ist so geschehen. Der Gerechtigkeit oder betreffs der Gerechtigkeit soll der Heilige Geist ihnen die Augen öffnen. Die Welt, sie hat ja über Christus ihr Urteil gesprochen. Sie haben ihn abgelehnt. Sie haben ihn gekreuzigt. Und der Heilige Geist wird sie dessen überführen, dass Gott diesen Jesus auferweckt hat und dass er zur Rechten des Vaters ist und dass er regiert. Sie werden ihn nicht mehr sehen, aber er ist zur Rechten des Vaters. In Apostelgeschichte 5, ihr könnt euch diese Stelle jetzt einfach nur aufschreiben, werde auch sie nicht lesen, aber Apostelgeschichte 5, 29 bis 32, da erfüllt sich genau diese Verheißung Jesu, wo dann Petrus auftritt und sagt, wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und dieser Jesus, den ihr gekreuzigt habt, der ist jetzt zur Rechten des Vaters, er ist nicht im Grab geblieben. Die Gerechtigkeit, die ihr Jesus gegenüber hattet, dass er gekreuzigt oder das Urteil, das ihr gesprochen habt, das ist nicht die Gerechtigkeit, die Gott hat, die vor Gott gilt. Er lebt, er ist zur Rechten des Vaters. Und er wird ihnen die Augen öffnen für das Gericht, weil Satan gerichtet ist. Das Urteil ist über ihn gesprochen. Und das ist der Heilige Geist, der das wirkt. Der Heilige Geist, der Sündern die Augen öffnet, dass in Christus Befreiung ist, dass der Teufel keine Macht hat über einen Menschen, wenn Christus Befreiung schenkt. Johannes 16, Vers 13, wozu der Heilige Geist gegeben ist. Und hier spricht Jesus jetzt wieder von dem Geist der Wahrheit. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, der wird euch in alle Wahrheit leiten, denn er wird nicht von sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Der Geist der Wahrheit wird euch in alle Wahrheit leiten. Jesus sagt hier in Vers 12, ich hätte euch noch viel zu sagen. Es gäbe euch noch so vieles, was ich euch mitgeben müsste für die Zukunft. Aber jetzt ist es genug. Aber der Geist der Wahrheit, den ich senden werde, der wird euch alles offenbaren. Er wird euch die Wahrheit zeigen. Wer ist die Wahrheit? Jesus. Der Heilige Geist wird euch Jesus zeigen. Ihr werdet mich sehen, ihr werdet den Vater sehen, ihr werdet verstehen, warum ich auf dieser Erde gewesen bin. Und der Heilige Geist soll dieses Werk tun. Jesus will die Jünger hier an dieser Stelle jetzt nicht überfordern, bis hierher. Der Heilige Geist wird das Werk fortführen. Was zukünftig ist, das wird er euch verkündigen. Auch dieses Wort ist in Erfüllung gegangen. Johannes auf der Insel Patmos. Gott gibt ihm einen Einblick auf das Ende der Zeit, einen Einblick in das Ende der Zeit oder auf das Ende der Zeit. Etwas, was für uns heute noch mit vielen Geheimnissen versehen ist. Aber der Heilige Geist hat es geschenkt und wir dürfen dafür beten, dass Gott es auch uns mehr gibt, klarer macht, dass wir es verstehen können. Und dieser Heilige Geist, er wird Jesus verherrlichen. Wie wird er das tun auf der Erde? Wie wird er Jesus verherrlichen? Jesus sagte, er wird es von den Meinen nehmen. Das, was der Vater, das, was ich ihm geben, das wird er euch verkündigen. Deswegen sagt Jesus, ich bleibe bei euch. Das sind die Verheißungen Jesu, die er auf den Heiligen Geist hier in diesen Abschiedsreden gemacht hat. Wie gesagt, nur kurz angerissen, wir werden diesbezüglich noch weiteres hören. Aber Jesus sagt an anderer Stelle noch oder gibt den Jüngern noch einige Hinweise auf den Heiligen Geist, die ich kurz noch anmerken möchte. Schreibt euch mit auf Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ich denke, das ist die Verheißung, in der das größte Potenzial liegt, das Jesus den Jüngern unmittelbar vor seiner Himmelfahrt mitgegeben hat. Dort steht diese Aussage, die Jesus macht, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Es ist die Voraussetzung, um dieses Werk Jesu fortzuführen. Und Jesus leitet den Vers ja ein mit diesem Wörtchen sondern. Die Jünger stellen ihn zuvor eine Frage, ob er bei seinem Wiederkommen das Reich aufrichten wird. Und Jesus sagt ihnen, das ist für euch gar nicht wichtig zu wissen, das ist nicht nötig. Was für euch wichtig ist, das ist, dass ihr mit der Kraft aus der Höhe erfüllt werdet, dass ihr mit dem Heiligen Geist erfüllt werdet. Das ist das Entscheidende für euer Wirken. Und wisst ihr, es gibt keine größere und keine mächtigere Kraft als die Kraft des Heiligen Geistes, weil sie ihren Ursprung in Gott hat. Und es gibt nur eine Sache oder eine Kraft, eine Eigenschaft, die die Entfaltung der Kraft des Heiligen Geistes ein Hindernis sein kann. Und das ist der Unglaube. Dort, wo Unglaube im Spiel ist, kann der Heilige Geist seine Kraft, sein Wirken nicht entfalten. Jesus kommt nach Nazareth und er wundert sich darüber, dass sie so voller Unglauben sind. Und er konnte dort nicht viele Taten tun. Und ihr lieben jungen Leute, und ich spreche mich selbst damit an, dort, wo unser Unglaube uns im Weg steht, werden wir die Kraft des Heiligen Geistes nicht erleben können. Und deswegen lasst uns dafür beten, dass Gott unseren Unglauben bricht, dass er uns Glauben schenkt für das Werk, das er auf dieser Welt hat, dass er Glauben in uns wirkt. Und dass wir selbst mit diesem Heiligen Geist erfüllt werden und diesen Auftrag annehmen, den er für uns hat. Sondern ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen.
Beispiel für diesen Unglauben ist Markus 6, die Verse 4 bis 6, dass ihr euch das einfach mit aufschreiben könnt. Dort spricht Jesus von dem Unglauben und dass er aufgrund dessen kaum Zeichen tun konnte. Und dann eine sehr schöne Verheißung, die Jesus auf den Heiligen Geist gegeben hat, in Lukas 12, Vers 12. Da heißt es, der Heilige Geist, der wird euch lehren, was ihr sagen sollt. Wisst ihr, das ist etwas so Wunderbares, das im Alltagsleben zu erleben. Wenn wir plötzlich merken, wie der Heilige Geist uns in einer Situation hilft und uns Gedanken gibt, Worte gibt, womit wir antworten können. Oder da wird uns eine Frage gestellt, wir sind im Gespräch und plötzlich merkst du, du solltest einen Gedanken sagen. Ich habe das kürzlich letzten Sonntag erlebt. Ich unterhielt mich da mit einem jungen Mann und kam auf ein und das andere zu sprechen, ist im Moment in einer schwierigen Situation. Und er erzählte dann so, was er sich vorgenommen hat. Bei ihm stand so ein Termin in der nächsten Woche an und bezog sich dann auf ein Gespräch, das er führen wollte. Und irgendwie merke ich in dieser Situation so, dass ich ihn an einer Stelle einen Hinweis geben sollte. Und ich habe mich im ersten Moment gefragt, kann ich das tun? Soll ich das wirklich tun? Und doch, ich habe es ihm dann gesagt und meinte, hör mal, versuch dich ein wenig rauszunehmen aus dieser Situation. Ich kann jetzt nicht oder will gar nicht ins Detail gehen, aber versuch dir ihm so eine etwas andere Seite zu zeigen des Gesprächs, das ihr führen wollte. Und später sagte er zu mir, weißt du, ich bin so dankbar, dass du mich darauf hingewiesen hast. Ihr Lieben, ihr versteht, dass es mir hier nicht um mich geht, aber es ist etwas Wunderbares zu erleben, wenn der Geist Gottes uns auf eine Sache hinweist, die wir weitergeben sollen, weitergeben können, wenn er in der richtigen Situation ein Wort gibt. Und das ist etwas, was die Jünger erlebt haben. Und das ist etwas, wofür wir beten dürfen. Und wisst ihr, das wäre so gut, wenn ich jeden Morgen dafür beten würde, Herr, hilf mir durch deinen Heiligen Geist heute zu rechter Zeit ein rechtes Wort zu haben. Und das Schöne ist, es funktioniert. Wenn ihr das tun werdet, wenn ihr den Vater an dieser Stelle, und ich möchte dieses Wort jetzt positiv gebrauchen, herausfordert, diese Verheißung zu erfüllen, er wird das tun. Er wird euch Gespräche im Laufe eines Tages schenken, wo ihr plötzlich merkt, jetzt seid ihr gefordert, jetzt will er wirken. Durch den Heiligen Geist. Und dafür brauchen wir den Heiligen Geist. Denn er ist es, der zeugen will. Er ist es, der die Augen öffnen will. Er ist es, der überführen will. Aber wir müssen ihm zur Verfügung stehen. Und eine andere Verheißung, die das eigentlich alles mit einschließt, Johannes 7, Vers 39, da spricht Jesus von Strömen lebendigen Wassers, die von dem Menschen fließen, der mit dem Heiligen Geist erfüllt ist. So, das wird ein Mensch sein, der gesegnet ist. Und diejenigen, die glauben, die an Jesus glauben, wie die Schrift es sagt, man kann dieses Wort eigentlich zweierlei verstehen, ja? Jesus sagt ja einmal, wenn ihr glauben werdet, dann sagt die Schrift, werden Ströme des lebendigen Wassers von eurem Leib fließen, von eurem Körper, von euch ausgehen. Aber man kann es auch so verstehen, wenn wir an ihn glauben, wie die Schrift es sagt. Dass wir ihm alles zutrauen, dass wir ihm alles überlassen, dass er in unserem Leben einfach Nummer eins ist. Wir werden zu Menschen werden, von denen Ströme lebendigen Wassers fließen. Und wisst ihr, diese lebendigen Wasser, das ist nichts anderes, als dass wir für andere Menschen zu einem Segen sein werden können. Dass Gott uns wird gebrauchen können, dich und mich an einem jedem Ort, wenn wir mit dem Heiligen Geist erfüllt sind. Und er spricht hier von Strömen, das ist nicht ein Rinnsal, nicht so ein Bächlein, das irgendwo dahin fließt. Ströme lebendigen Wassers. Und Jesus sagt das im Hinblick auf den Heiligen Geist, den empfangen sollen, die an Jesus glaubten. Wer mein Wort hält, den wird mein Vater lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Eins greift wirklich ins andere. Und wir wissen aus dem Leben der Jünger, dass sich die Verheißung bei ihnen erfüllt hat. Der Heilige Geist kam zu ihnen, sie wurden zu Pfingsten mit dem Heiligen Geist erfüllt und dann geschahen schier unglaubliche Dinge. Wie gerne wären wir dabei gewesen. Wie gerne hätten wir das miterlebt. Wie gerne wären wir damals in Jerusalem gewesen. Und die Bewohner Jerusalems, sie wurden damals Zeugen dieser Kraft des Heiligen Geistes. Sie haben gesehen, wie die Jünger das Evangelium mit Vollmacht verkündeten, wie der Heilige Geist sie überführte von ihrer Sünde, dass sich Tausende an einem Tag bekehrt haben. Sie haben gesehen, wie Kranke gesund gemacht wurden, wie Petrus und Johannes auftraten und einen Lahmen gesund machen konnten, der dort bettelte vor des Tempels Tür. Sie haben gesehen, dass diese ungelehrten Leute, die nie eine theologische Ausbildung genossen hatten, ja, sie waren 3 Jahre mit Jesus, aber sie sind nie in eine Rabbinerschule gegangen. So, und sie treten auf und bringen gewaltige Predigten. Der Heilige Geist wird euch lehren. In ihnen hat sich diese Verheißung erfüllt. Sie erfuhren die Leitung des Heiligen Geistes in ihrem Leben. Da wird Philippus mitten am Tag in die Wüste geschickt, weil dort dieser Schatzminister Äthiopiens auf der Reise ist, zurück nach Äthiopien. Das ist eine unvorstellbare Situation und wir kamen da gestern kurz drauf zu sprechen. So, stellt euch einmal vor, wie dieser Finanzminister sich gefühlt hat. Da kommt einer daher, den er das erste Mal sieht und der fragt ihn, verstehst du eigentlich, was du liest? Wie hätten wir in der Situation reagiert? Moment mal, was willst du jetzt eigentlich von mir? So, aber der Heilige Geist wirkt. Der Heilige Geist bereitet diesen Finanzminister vor und der Heilige Geist bereitet Philippus vor. Der Heilige Geist wird euch leiten. Er wird euch zur rechten Zeit am rechten Ort sein lassen. Und das ist wichtig, dass wir das erleben. Und ihr Lieben, das ist möglich. Und ich kann euch wirklich nur ermutigen, probiert das einfach mal aus. Ich möchte das zur Ehre Gottes kurz aus einem persönlichen Beispiel auch bringen. Gott hat es mir in der Vergangenheit aufs Herz gelegt, dass ich meinen Kollegen mehr dienen muss. Und ich hatte nicht so wirklich die Vorstellung davon, wie ich das tun kann oder wie ich das tun soll. Aber Gott hat mir gezeigt, dass ich für meine Kollegen beten kann. Und ich habe Gott angefangen, darum zu bitten, zeige mir Kollegen, für die ich beten kann. Und dann sitze ich an einem Nachmittag bei mir im Büro und gerade an diesem Morgen bat ich dafür. Und dann kommt kurz vor Feierabend eine Reinigungskraft, und die bei uns in diesem Bereich dort putzt und fragt mich so, ob sie sich kurz zu mir setzen kann. Klar. Und sagte, ach, irgendwie fängt sie an so zu erzählen, ihr geht es im Moment überhaupt nicht gut und sie hat Schwierigkeiten in der Familie und irgendwie mit ihren Kindern, Schwiegerkinder und mit ihrem Mann und das ganze Leben versucht sie mit allen Menschen Frieden zu haben und was die Folge daraus ist Unfrieden. Zerstritten mit den Schwiegerkindern, sie hat Hausverbot bei ihrem eigenen Sohn, sie darf die Enkelkinder nicht sehen und ich habe sie jetzt seit 6 Jahren kennengelernt und sie ist ein liebenswerter Mensch, ein harmoniebedürftiger Mensch. Und sie fragt sich jetzt selbst, ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Ich weiß nicht mehr, wie ich meinen Kindern begegnen soll. Und ich sitze einfach nur da und staune. Und Gott fängt an und erinnert mich an mein Gebet am Morgen. Und dann sage ich, Katharina, weißt du, was du suchst? Du suchst Frieden. Was du suchst, ist Gott. Diese Unruhe, die du hast, das ist Gott. Und sie guckt mich einfach nur an und sagt, wer ist Gott? Was ist Gott? Und dann haben wir angefangen. Ich habe die Online-Bibel aufgemacht und versuche ihr so 1, 2 Bibelstellen zu zeigen. Und sie liest das und sagt, ja, ich habe das auch schon mal so erlebt. Oder ich will da jetzt gar nicht im Einzelnen ins Detail gehen. Und ich sage ihr dann aber am Ende, weißt du, Katharina, ich werde für dich beten. Und habe angefangen, für sie zu beten und tue das immer noch. Nach ein paar Tagen kommt sie zu mir ins Büro und sagt, du Nico, ich muss dir was erzählen. Meine beiden Schwiegertöchter, die fangen an, miteinander zu reden. Sie haben sich ausgesprochen untereinander. Sie kamen zu mir und sie haben sich bei mir entschuldigt. Und kann es sein, dass du was damit zu tun hast? Und ihr Lieben, ich möchte das wirklich zur Ehre Gottes sagen. Wisst ihr, dort, wo wir uns nach Gott ausstrecken, dort, wo wir ihn fragen, wo wir etwas für ihn tun können, da wird Gott uns Gelegenheiten geben. Er wird uns Menschen in den Weg stellen, wodurch er, denen er etwas geben kann. Und deswegen lasst uns mutig sein, lasst es uns von Gott erwarten und lasst uns ihm einfach hingeben. Nicht wir müssen Menschen überzeugen, nicht wir müssen Situationen herbeibringen, nicht wir müssen uns den Kopf darüber zerbrechen, wie wir Menschen erreichen. Aber lasst uns dafür beten, dass Gott sich verherrlicht. Und Gott wird das tun. Er wird anfangen, unser Gebet zu beantworten, weil es wohlgefällig ist vor ihm, weil er seine Ehre sucht. Und weil er Menschen helfen will. Und das ist so klein und im Vergleich zu den Jüngern ist das gar nichts. Und lasst uns dafür beten, dass Gott uns mehr gibt, dass er uns den Glauben stärkt, dass unser Unglaube ihm nicht im Wege wäre. Die Jünger wurden dadurch nicht zu Übermenschen. Und das ist mir wichtig, dass ich uns das mitgebe. Ich glaube, manchmal, wenn wir an die Heiligung denken, dann verschließen wir uns so ein bisschen, weil wir... Was wird dann von mir erwartet? Muss ich dann ein Georg Müller werden? Muss ich dann ein Moody werden? Muss ich dann ein Petrus oder ein Paulus werden? Ihr Lieben, wir werden nicht zu Übermenschen und ein Paulus war nicht ein Übermensch und ein Petrus war nicht ein Übermensch. Wir wissen, als sie in Galatien waren, da ist Petrus ein Fehler unterlaufen. Als die Juden nicht da waren, da hat er mit den Heiden gegessen und hat sie überhaupt keine Rücksicht genommen. Und dann kommt Paulus dazu, dann kommen die Juden dazu und dann plötzlich stellt sich Petrus ganz anders. Und Paulus sagt, warum heuchelst du, Petrus? Du verhältst dich nicht korrekt. So, Petrus hat Fehler gemacht. Wir wissen, dass die Apostel aneinander geraten sind, dass sie Meinungsverschiedenheiten hatten. Sie waren keine Übermenschen. Und ich möchte euch noch an eine Sache erinnern, die mir persönlich wichtig geworden ist und ich hoffe, sie ermutigt euch. Schaut mal, zu Pfingsten, ich beziehe mich jetzt nur auf die 12 Jünger. Wie viel von den 12 Jüngern, die da waren, wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt? Die Frage ist einfach, alle und noch mehr, alle, die dabei waren, die das miterlebt haben, sie wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. So, von wie vielen lesen wir dann später in der Apostelgeschichte, von ihren großen Taten, die sie gewirkt haben? Wie viel lesen wir von Thomas? Wie viel lesen wir von Bartholomäus? Wie viel lesen wir von Judas mit dem Zunamen Zelotes? Wie jetzt, waren die nicht mit dem Heiligen Geist erfüllt? Doch, sie waren es voll und ganz. Aber Jesus, Gott, der Heilige Geist, er hat für jeden seine Aufgabe. Und Petrus war ein auserwähltes Werkzeug. Und Johannes war ein auserwähltes Werkzeug. Und Paulus war es auch. Aber auch Thomas war es und Bartholomäus war es und jeder andere. Aber sie haben vielleicht einen stillen Dienst getan, vielleicht eher im Hintergrund. Sie haben vielleicht einen Gebetsdienst getan, aber sie waren erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und ihr Lieben, wisst ihr, habt keine Angst davor. Gott hat Aufgaben für euch. Er möchte, dass ihr bereit seid, euch mit dem Heiligen Geist erfüllen zu lassen. Was danach kommt, wie und wo Gott euch gebraucht, das wird er euch zeigen. Und vielleicht wirst du ein Thomas. Das ist kein minderer Dienst, das ist ein ebenbürtiger Dienst, genauso wie der des Bartholomäus. Ich möchte euch dadurch wirklich ermutigen. Jesus will, dass sich diese Verheißung in unserem Leben erfüllt. Gott kann viele von uns in einer besonderen gebrauchen, aber jeden nach dem Maß, das er uns austeilt und das er uns zuteilt. Oder in diesem Maße. Wir müssen uns danach ausstrecken. Und jetzt der dritte Hauptgedanke. Ich werde mich hier an der Stelle kürzer fassen. Aber wisst ihr, das ist etwas, was mich bewegt hat. Ich möchte euch noch einmal erinnern an dieses Einleitungswort, das wir gelesen haben. Johannes 14, da lasen wir die Verse 12, entschuldigt, nicht Johannes 14, Johannes 17, da lasen wir die Verse 12 bis 15. Und jetzt möchte ich noch zwei weitere Verse hinzulesen. Fange nochmal an mit Vers 15. Ich bitte nicht, dass du sie von der Welt nehmest, sondern dass du sie bewahrest vor dem Übel. Sie sind nicht von der Welt, gleich wie ich auch nicht von der Welt bin. Heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Unser dritter Hauptgedanke: Jesus bittet den Vater um die Sendung des Heiligen Geistes. Jesus betet hier für die Heiligung seiner Jünger. Und wisst ihr, das ist etwas, was mich wirklich bewegt hat. Und es scheint, dass Jesus hier zeigen will, das ist der einzige Weg, wie sie in der Welt bewahrt bleiben können. Ja, Vers 5, Vers 16, sie sind nicht von der Welt, gleich wie ich auch nicht von der Welt bin. Heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit, damit sie bewahrt bleiben vor dem Übel. Das war es, was Jesus wichtig war. Und wisst ihr, was das Ermutigende ist? Jesus betet dieses Gebet für uns. Heilige sie in deiner Wahrheit. Jesus betet dafür, dass du geheiligt wirst durch den Heiligen Geist. In Vers 20, Johannes 17, da heißt es, ich bitte nicht allein für sie, sondern auch für die, so durch ihr Wort an mich glauben werden. Wir sind in diese Fürbitte Jesu mit eingeschlossen. Und deswegen sagt Jesus, ich heilige mich selbst für sie, auf dass auch sie geheiligt seien in der Wahrheit. Jesus ist dieses ganze Opfer geworden. Jesus ist am Kreuz für uns gestorben. Und als er starb, da teilte sich der Vorhang im Tempel, der das Allerheiligste vom Heiligen trennte. Und der Zugang zum Allerheiligsten, er war frei. Deswegen sagt Jesus, ich heilige mich selbst für sie. Johannes 17, Vers 19. Auf dass auch sie geheiligt werden. Unser Thema lautete Jesus und der Heilige Geist, wozu der Heilige Geist uns gegeben ist. Jesu Absicht war es, dass die Jünger sein Werk in dieser Welt fortführen sollten. Jesus will, dass wir sein Werk heute fortführen. Und wir werden es nur durch die Kraft des Heiligen Geistes tun können. Und deswegen brauchen wir den Heiligen Geist. Deswegen brauchen wir ihn heute. Ich wünsche so sehr, dass Gott uns das in diesen Tagen bewusst machen würde, dass er es uns klar macht und dass wir mit seinem Geist wirklich erfüllt werden und zu den Menschen werden, die Gott gebrauchen kann. Amen.